Herzlich willkommen zu Phoenix persönlich. Mein heutiger Gast war über drei Jahrzehnte SPD-Bundestagsabgeordneter. Er war Bundesgeschäftsführer und Generalsekretär. Er hatte gleich zweimal das nach seiner Meinung zweitschönste Amt nach Papst, also SPD-Parteivorsitzender. Er war Landesminister, Bundesminister und Vizekanzler. Jetzt ist er 86, duscht jeden Morgen kalt und möchte 100 Jahre alt werden. Da ist mehr drin, sagt er. Ich setze auf Nachspielzeit. Herzlich willkommen, Franz Müntefering.
Hallo, grüß Sie.
Das kalte Duschen, das tägliche, ist ja bekannt geworden und hat offensichtlich viele Ihrer Mitmenschen beeindruckt. Mich, ich mache das auch seit Jahren, muss ich gestehen, hat beeindruckt, wie lange Sie morgens kalt duschen. Täglich.
10 bis 100. Ne? Und sage immer dazu, ich kann unglaublich schnell zählen, wenn es drauf ankommt. Ne?
Und dazu habe ich gelesen, dann jeden Morgen Morgengymnastik. Also die 100 haben Sie wirklich im Zielradar.
Ja, also ich mag Kniebeugen, also sowas, was man nicht macht, wenn andere Menschen dabei sind, wie man sich auf ein Bein stellt und balanciert und so. Aber alle, die da was von verstehen, sagen, machen Sie ruhig. Bewegen ist gut. Bewegen, wenn man den Tag so anfängt, ist das ganz ordentlich gestartet.
Gleichzeitig sagen Sie, man soll auch den Mut haben, richtig gut zu schlafen. Das ist jetzt
das für den Politiker überraschend. Da habe ich Gott sei Dank überhaupt noch kein Problem mit. Wenn ich schlafen gehen will, dann gehe ich schlafen und dann penne ich auch dahin. Ja.
Eines Ihrer Bücher hat einen klugen Titel. Nimm das Leben, wie es ist, aber lass es nicht so. Ist das das Rezept, Ihr Rezept für ein erfülltes Leben?
Das habe ich von einem Berliner abgeguckt, einen alten Richard Gieser, glaube ich. Der habe ich gratuliert zum 100-Jährigen und habe gesagt, sag mal, was ist das Wichtigste, was du erlebt hast und was du gelernt hast aus dem Leben? Dann hat er das gesagt, ja. Und deshalb versuche ich das immer wieder populär zu machen.
Aber schauen Sie mal auf Ihr Leben, also auf die ersten 86 Jahre. Ist das das richtige Rezept für ein erfülltes, für ein glückliches Sein?
Also ich fühle mich gut, ich fühle mich wohl, ich freue mich, dass es mich noch gibt. Und ich habe auch Absicht, noch länger zu bleiben. Ja, also das Leben hat sich gelohnt, das würde ich schon sagen, für mich, ja.
Schauen wir mal auf einen Teil der Politik, die im Moment ja eine Rolle spielt. Wir müssen wissen, wir müssen die Rente reformieren. Dieses Wechselbad der Duschtemperaturen hat man Ihnen ja auch politisch zugeschrieben. Die Taz hat mal über Sie geschrieben, Sie seien einer, der das der Partei das Herz wärmt und ihr zugleich Kälteschocks verpasst. Das bezog sich wahrscheinlich auf die Rente mit 67, die Sie umgesetzt haben. Was ist damals in dem Sozialdemokraten Franz Müntefering vorgegangen, dass Sie eine so wichtige Sozialleistung nach hinten verschoben haben im Leben?
Ich fühlte mich gerechtfertigt und das tue ich nach wie vor. Ich glaube, dass das richtig war so. Manche Menschen können mit 45 nicht mehr, manche können mit 80 nicht mehr. Und deshalb ist das eigentliche Problem dabei, dieser Fixpunkt des Renteneintrittsalters, wo dann der rote Knopf angeht und da steht dann Rentner. Und das ist eine falsche Einschätzung, die da transportiert wird, die den Menschen sagt, du bist jetzt ganz was anderes, du bist ganz raus, aber man bleibt in der Gesellschaft, man bleibt Teil der Gesellschaft, man bleibt mitverantwortlich dafür. Und unterschiedlich stark sind die Menschen noch in der Lage, Sachen zu tun, ob zu Hause oder auf Firma oder wo auch immer, sie bleiben im Leben aktiv. Das ist auch gut so.
Und dennoch hat ja Ihre Nachfolgerin Andrea Nahles dann die Rente mit 63 eingeführt. Und die Zahlen der aktuellen Studien belegen ja, dass der berühmte Dachdecker eher die Minderheit ist. Also dass nur ein kleinerer Teil derjenigen, die die Rente mit 63 jetzt beanspruchen, wirklich körperlich hart gearbeitet haben.
Also ich hätte es nicht gemacht, so. So sage ich mal. Aber das ist ja nicht zu reparieren. Das ist damals gemacht worden. Ja.
Sollte die SPD das jetzt ändern?
Ja, da will ich denen gar nicht reinreden. Das müssen die wissen. Man muss nur sehen. Das ist eine Illusion zu glauben, man könnte das an einen bestimmten Altersjahrgang koppeln. Wie gesagt, manche mit 45, manche mit 85 nicht mehr. Und wir müssen, je nachdem, wie wir sind und wie gesund wir sind, unsere Aufgabe in der Gesellschaft noch erfüllen, das versuche ich zu tun. Ich glaube, das, was ich jetzt mache, das ist kein Beruf in dem Sinne, dass ich da die Stempelkarte drücken will, aber das ist gesellschaftspolitisch schon wichtig, dass es Menschen gibt, die sich engagieren. Das tun viele Ältere. Die sind engagiert in Vereinen und Verbänden und Organisationen oder zu Hause. Und in manchen Familien, auch jungen Familien, würde es mit den Kindergärten und Schulen nicht immer so klappen, wenn nicht Opa und Oma da wären, die da aufpassen, wann gehen die in die Schule, wann kommen die wieder und so weiter und so fort. Die haben schon eine richtige Funktion.
Also brauchen wir eigentlich mehr Aktivrente in einem übergreifenden Sinn?
Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, und darüber muss eigentlich noch mal geredet werden, wer muss eigentlich entscheiden? Wer kann eigentlich entscheiden, wann der richtige Augenblick da ist? Und das können im Grunde die Menschen selbst am besten. Die können das selbst am besten. Und das muss man halt lernen. Wir lernen, wenn wir in die Schule kommen, sagen die Jungs, du lernst fürs Leben. Ja. Kommst aus Schule, gehst in den Beruf, lernst für den Beruf, willst ja auch Geld verdienen, musst auch Familie ernähren können, so alles. So, und 65 Peng, alt. Und das Wort Ruhestand ist die größte Provokation für mich überhaupt. Es gibt es nicht. Es gibt es nicht, den Ruhestand. Die Menschen bleiben, die Menschen, die sie sind, so stark, wie sie sind, und können das tun, müssen das tun, was sie können. Aber nicht alle können wir. Das muss man akzeptieren. Wir sind unterschiedlich.
Aber das heißt, Sie würden eine Flexibilisierung empfehlen und das Wort Ruhestand streichen?
Das Wort Ruhestand muss überhaupt ganz weg. Das ist völliger Unsinn. Und ich würde es doch so machen, dass es eine gewisse Flexibilität gibt, wo die Menschen selbst entscheiden können, wann sie denn gehen. Heute ist es ja so, wenn ich mit 65 zum Chef gehe und sage, ich hätte noch gerne 2 Jahre, und der sagt, nee, dann ist nee. Der entscheidet das. Das müssen eigentlich die Menschen selbst wissen können. Also ich meine, wenn jetzt ein Jahr vorher sagt, Chef, in einem Jahr werde ich 65, aber ich habe das Gefühl, ich könnte noch 1 oder 2 Jahre machen, buch mal vor, ich bleibe noch 1 oder 2 Jahre. Müsste der Arbeitnehmer sagen können, ich mache das so. Wenn der Chef einen guten Grund hat, das nicht zu machen, kann er das sagen. Aber das Arbeitsverhältnis ist eins auf Gegenseitigkeit. Es ist nicht nur, dass der Chef sagt, du kannst so lange bleiben, sondern es ist auch, dass der Arbeitnehmer sagt, ich möchte aber jetzt noch gerne 1 oder 2 Jahre länger machen. Und dann wird sich herausbilden, was wir heute schon haben. Die meisten hören an dem Zeitpunkt auf, wo der Schluss ist, wo 65 ist, aber das sind dann auch noch X, die machen noch 2 Jahre und machen so viel und machen so viel. Mhm.
Andere Länder haben das ja auch schon. Also die haben die Altersdiskriminierung. Das heißt also, man wird nicht automatisch in Rente geschickt. Aber das ist die eine Stellschraube. Würden Sie dann auch an andere gehen, also Rentenhöhe verändern, private Vorsorge, so wie das jetzt überlegt wird?
Ja, Rente erhöhen, das geht nur, wenn sie von irgendwem bezahlt wird. Das muss man immer wissen dabei. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man sich immer vor Augen führt, wie viele Menschen sind das eigentlich, was kostet das eigentlich, wie viel wird das eigentlich sein. Und vor allen Dingen kommen 2 große Momente dazu, die sich noch erheblich verändert haben in den letzten Jahrzehnten. Das ist die Mobilität in der Welt. Das heißt, es kommen mehr Menschen, es gehen auch mehr Menschen. Das ist eine der ganz großen Veränderungen, die wir erlebt haben. Und dass wir Menschen länger gesund und munter sind. Und das hat sich tiefgreifend verändert in den ganzen Jahren. Und das hat auch Konsequenzen für die Gesellschaft.
Wir sind natürlich eine alternde Gesellschaft in Deutschland und haben also mehr als nur die Rente als Probleme, die auf uns zukommen im Sozialstaat. Also Pflege beispielsweise, Gesundheitsversorgung. Brauchen wir eigentlich so etwas wie, Sie waren ja Teil der Agenda 2010, brauchen wir eine Art Agenda 2030?
Das muss man gar nicht so jetzt krampfhaft einen Titel versuchen nachzumachen oder so, aber man muss jedenfalls sehen, dass es Dinge gibt, die man verändern muss, die man vorantreiben muss, und dazu gehört der ganze Bereich Pflege sehr. Ich war ja schon dabei und habe mitgekämpft dafür, dass wir Anfang der 90er Jahre die Pflegeversicherung kriegen. Die gab es vorher nicht. Irgendwer hat gesagt, da muss man eine Pflegeversicherung. Und dann sagten ja, und dann, wie geht das eigentlich, was bedeutet das eigentlich? Und da wurde die Pflegeversicherung eingeführt. Aber das war hoch umstritten. Auch Leute, die heute noch in wichtigen Funktionen sind, haben damals gesagt, auf gar keinen Fall. Wenn wir das gar nicht hätten, wäre das ganz schlimm. Und jetzt sehen wir, wenn man sich die Corona anguckt, die hochwachsen, die reinwachsen, die Zahl der Pflegebedürftigen wird zunehmen.
Dramatisch.
Und unten ist das schmaler. Wer macht das eigentlich? Macht das zu Hause oder geht das in den Städten? Wie weit kann man das eigentlich organisieren? Und vor allen Dingen, was kann man dazu erreichen, dass nicht nach einem bestimmten Stichpunkt einer für pflegebedürftig erklärt wird, sondern die Menschen müssen das selbst entdecken. Und sie müssen nicht zu früh anfangen. Man muss immer allem sagen, wenn du früh anfängst, bist du auch früh in der Schablone drin. Versuch, solange du kannst, richtig erwerbstätig zu sein. Wenn aber Pflegebedarf wirklich da ist, dann muss er auch gewährleistet sein.
Warum fällt uns das heute so viel schwerer zu reformieren als beispielsweise die Agenda 2010?
Na gut, leicht war das ja auch nicht. Ich meine, man ist ja hinreichend dafür beschimpft worden dabei, von manchen bis in die Parteien, in die Gewerkschaften hinein. Aber es war nötig und das müssen wir auch noch weitermachen. Wir kranken an einer wichtigen Sache. Wenn wir in die Schule gehen, sagen die uns, du musst fürs Leben lernen und dann für den Beruf und dann noch 65 rotes Licht. Und dann, wenn man dann sagt, ja, was denn geht's dann? Ja, ist doch leicht, du musst nur morgens aufstehen und das hast du das ganze Leben geübt. Da musst du dann nicht noch sagen, was du machen musst. Aber das Alter muss einen Sinn haben. Das hat auch einen Sinn. In der Familie, in der Bekanntschaft, in der Verwandtschaft, in den Vereinen, in den Verbänden, in den Organisationen. Und die Alten können alle auch noch ein ganz schönes Stück mithelfen, dass die Gesellschaft wirklich funktioniert.
Sie waren aber ganz lange ein entscheidender Weichensteller. Was genau müsste jetzt getan werden?
Was war ich?
Ein Weichensteller in der Politik. Sie haben ja entschieden. Was würden Sie jetzt, was würde Franz Müntefering jetzt entscheiden?
Das weiß ich. Dazu muss man dazwischen sein. Das kann man nicht von außen so. Das habe ich damals auch nicht so gemacht. Das war auch ich nicht allein. Ich war vielleicht einer, der die Klappe besonders laut gebraucht hat und aufgemacht hat, weil mir das wichtig schien. Was Gerd Schröder damals gemacht hat mit dieser Agenda, das war ein Meisterstück. Das war mir klar. Und dabei wollte ich ihn unterstützen. Dazu gehörte dieses Kapitel ganz entschieden mit dazu. Er hat gesagt, so, wir verändern uns so weit, das hat doch Konsequenzen davon. Und das müssen wir öffnen. Da müssen wir eine Möglichkeit
haben. Aber hat das bei der SPD dazu geführt, auch natürlich eine Reformangst, weil man gesehen hat, danach hat man die Macht verloren? Ist das in die Genstruktur der Partei eingeflossen?
Ich glaube, dass man doch ganz erheblich dazugelernt hat. Zunächst hat man gesagt, länger arbeiten, ja, das zusätzliche Last auf die Leute drücken. Und so hat man es sozialdemokratisch gut gemeint gesagt, aber dann auch kapiert. Und inzwischen wissen das die vielen, die mit 63, die das weitermachen mit 65 und 67 und so weiter, die können wirklich noch was. Wenn man mit den Unternehmen spricht sowieso, die sagen, Mensch, die Leute, die brauchen wir, die können noch richtig, die können noch alles, was wir brauchen und lasst uns die doch noch ein Stück. Und dazu muss man, deshalb muss man das öffnen und muss einfach Sinn dafür bringen, dass das keine schematische Entscheidung sein darf in einem bestimmten Punkt. Also wenn wir einen Fehler gemacht haben damals, dann war das, dass wir gesagt haben, 65 Punkt, 67 Punkt, sondern man muss eigentlich sagen, öffnen, wer kann länger, macht, überlegt, genau, macht das, tut das, ist gut für dich, ist gut fürs Land, ist gut für deine Familie, ist für alles gut.
Das heißt Selbstverantwortung?
Eigentlich.
Ja. Jetzt die ganzen Vorwürfe jetzt, wir müssen mehr arbeiten, zu viel Teilzeit und so weiter. Ist das strategisch ein klarer Fehler, dass man im Grunde damit auslöst, dass die Menschen eben sagen, nein, das will ich jetzt nicht? Oder ist es Teil dessen, der Diskussion, die wir führen müssen?
Also ich halte das nicht für so riesenschädlich, aber ich halte es für sozusagen kleinkariert. Weil das ist sozusagen ein Vorwurf, der da gemacht wird. Ich habe damals nie den 63-, 64-Jährigen einen Vorwurf gemacht, dass sie faule Säcke sind oder so. Sondern man muss noch einmal einfach gesagt, wir sind anders und anders drauf. Und mal lass uns die Chance nutzen. Wir können sie gut gebrauchen in der Gesellschaft, auch bis 67 hin und so weiter. Und so muss man das heute auch wieder machen. Man darf das nicht so schematisieren, weil die Menschen eben nicht gleich sind. Welche können tatsächlich nicht mehr mit 63. Die müssen auch die Möglichkeit haben, dann zu gestalten, mit Dingen auszusteigen. Aber sie müssen auch angespornt werden. Es muss ihnen gesagt werden, die Gesellschaft braucht euch. Ihr könnt auch was. Geht, macht mit und sucht euch eine Möglichkeit, euch dazu engagieren.
Schauen wir mal auf die Partei, auf die SPD, in die Sie ja vor 60 Jahren eingetreten sind. Damals hatte die SPD bei der nächsten Bundestagswahl fast 40%. Heute hat sie noch nicht mal die Hälfte bei der letzten Bundestagswahl gehabt, in Umfragen sogar noch weniger. Was ist mit der SPD passiert?
Das ist nicht nur bei uns so, das ist auch in anderen Parteien so. Wo ist die FDP geblieben? Die FDP war ein wichtiger Dritter, die dritte Figur in dem ganzen Spiel.
Trotzdem der Blick jetzt auf Ihre Partei.
Na gut, es hat sich in den Jahren halt dann ergeben, dass die Menschen gesehen haben, es gibt viele andere Möglichkeiten auch. Und vielleicht hat meine Partei auch zu lange festgehalten, daran zu glauben, man kann das, was vorher in den 50er, 60er Jahren gewesen ist, man kann das durchhalten, man muss bleiben. Man muss sich auch modernisieren und man muss deutlich machen, wir sind nicht eine Clique, die alte Schemata weiterfahren will, sondern wir sind auch bereit, uns zu modernisieren und die neuen Möglichkeiten des Lebens auch aufzunehmen. Und das muss Partei immer auch machen. Man darf nicht sagen, dass wir waren einmal so, das ist das Grundgesetz, das bleibt immer so. Das war damals das Grundgesetz. Aber es kommen neue Zeiten und da müssen auch die neuen Dinge beachtet werden und man muss sich entsprechend bewegen.
Das finde ich sehr interessant. Der Hamburger Finanzsenator, SPD, hat vor kurzem gesagt, ich zitiere ihn mal, die deutsche Sozialdemokratie muss sich jetzt ehrlich machen und bewegen. Sie sollte mehr auf Franz Müntefering hören. Und Franz Müntefering sagt jetzt modernisieren. Machen Sie es nochmal konkreter.
Das kann ich nicht. Weil das würde bedeuten, dass ich den Vorschlag mache, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen. Das will ich aber nicht, da bin ich nicht drin, da bin ich nicht bei. Ich will Sie nur ermutigen, nicht darüber zu sprechen, was können wir dafür tun, dass alles bleibt, wie es ist. Das bleibt nicht so, das verändert sich so oder so. Sondern darauf gucken, was muss man eigentlich machen. Und da ist, ich komme nochmal darauf zurück, die Pflege, eine riesengroße Nummer. Da ist aber vor allen Dingen auch die Frage, die Chancen der jungen Menschen zu kalkulieren und denen zu helfen, dass sie eine Orientierung finden. Eine ganz, ganz große, wichtige Sache dabei. Aufgenommen werden, die müssen eine Chance haben, die müssen begreifen, dass die Politik ihnen helfen will, im Leben gut dazustehen und einen Job zu haben, der ihnen dann auch für den Lebensunterhalt gut reicht.
Wir haben ja jetzt, wenn man auf die Ist-Zeit schaut, riesige Herausforderungen, Aufrüstung mit Blick auf die internationale Lage. Die Wirtschaft braucht mehr Wachstum, läuft nicht rund. Bei gleichzeitiger Überforderung des Sozialstaates. Braucht es da so etwas, das ist jetzt ein großes Wort, aber braucht es eine Neufassung der Sozialdemokratie?
Nein, also auch SPD muss sich verändern und muss sich bewegen nach vorne, ganz klar. Aber das ist nicht eine Sache nur der Sozialdemokratie, sondern das ist eine Sache des ganzen Landes. Das müssen alle verstehen bei uns, dass das anders ist, als das vorher gewesen ist. Das fängt schon an in der Schule, in der Ausbildung, in der Qualifizierung, in den Altersklassen. Eine große Frage ist für mich die Kommunikation zwischen den Generationen. Aber was mir große Sorge macht, im Grundgesetz steht Artikel 21, Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Wenn das Volk aber nicht mehr zu den Parteien kommt, was machen die Parteien denn dann eigentlich? Wie soll denn das eigentlich gehen? Mhm. Man muss den Leuten sagen, ihr müsst auch zu den Parteien hingehen. Ihr müsst, deshalb werde ich jetzt, wenn ich 60 Jahre da war, wie bei der SPD zum 1. März, ist das ja so, werde ich auch das öffentlich sagen. Leute, ihr müsst da an der Stelle ein Signal geben. Dass wir was wollen, dass wir was verändern wollen, dass wir nach vorne wollen. Nicht zu sagen, das haben wir und jetzt ist Schluss und das bleibt alles so, wie es ist, sondern es verändert sich permanent. Und die größten Veränderungen sind eben die Mobilität, die die Welt hat und die Altersstrukturen, die wir haben, das Älterwerden, das, was die Gesellschaft völlig verändert.
Jetzt werben Sie mal, wir haben junge Zuschauer, werben Sie mal bei den jungen Zuschauern, warum sollen die in eine Partei eintreten, warum sollen sie sich politisch engagieren?
Weil die Parteien dafür da sind, Demokratie mitzugestalten. Und deshalb seid den jungen Leuten ganz klar, ihr seid in der Mitverantwortung. Ihr seid nicht zum Zugucken da und seid auch nicht zum Kommentieren da, sondern geht in den Laden rein und kämpft darum, eure Meinung durchzusetzen, das zu verändern, wo ihr glaubt, dass verändert werden muss, aber auch das nach vorne zu bringen, was man nach vorne bringen kann. Und meine Erfahrung ist, dass wenn bei allem Streit, der dann entsteht, die Jungen und die Alten das miteinander gut organisieren und nach vorne bringen können. Und das muss auch so sein. Wenn das nicht klappt, dann wird das für das Land richtig schwer. Die junge Generation muss nicht nur mitgenommen werden, sie muss das auch aufnehmen. Und wir müssen versuchen, miteinander zu sprechen und uns gegenseitig zu verstehen und zu verständigen und den Weg nach vorne zu suchen.
Schauen wir mal kurz jetzt nach vorn. Die nächsten Wahlen stehen an, Rheinland-Pfalz beispielsweise. Da war die SPD 34 Jahre an der Macht. Wenn dort die SPD die Macht verliert, in Anführungsstrichen, was heißt das für die Reformbereitschaft im Bund?
Erstmal ist, wenn sie die Wahl gewinnt, dann ist das positiv und dann ist das mutmachend für alle anderen auch. Ich bin da keineswegs kleinmütig, was Rheinland-Pfalz angeht. dabei. Und das gilt für alle anderen Wahlen auch. Das ist nun was, was man erlebt in der Partei und was immer so sein wird, du gewinnst Wahlen, du verlierst Wahlen. Das geht, es ist immer ein bisschen ein Rauf und Runter. Das gilt aber für andere Parteien auch. Gucken Sie sich die FDP an.
Sie hatten ja eine sehr persönliche Erfahrung, habe ich gelesen. Sie haben 98 wegen einer verlorenen Wette angefangen zu rauchen. Und zwar habe jemand zu Ihnen gesagt, wenn du anfängst zu rauchen, gewinnst du die Wahl, und Sie haben tatsächlich gewonnen. Was wäre denn heute Ihr Wetteinsatz, um die nächste Wahl zu gewinnen?
Altes Duschen, oder? Wenn ich nur eine Zigarette rauchen würde, würde ich das nur mal machen, das ist schon ganz klar. Aber das war damals, war das tatsächlich so, das sind Spielereien. Jedenfalls bei den Wahlen danach kamen dann die Genossen immer an, du musst wieder anfangen zu rauchen, da gehen die Zahlen auch wieder hoch. Oder? Das ist ein bisschen Spaß.
Wenn wir jetzt mal auf den Ernst der Lage schauen mit dem ganzen Reformbedarf, haben wir nach Ihrem Verständnis einen Zustand erreicht, wo wir wirklich den Ernst der Lage verstanden haben, oder sind wir immer noch im Versuch, die Nachspielzeit irgendwie zu nutzen?
Ich würde mir mehr Mut zur Gestaltung der nächsten Jahrzehnte wünschen. Nach dem Motto, das war doch alles so schön, das lassen wir so, kommt man nicht ganz weit. Das ist ganz wichtig. Und da sind all die Dinge, die wir eben angesprochen haben, spiegeln dabei eine Rolle. Ja. Dass man muss allen auch vergegenwärtigen, sie sind auch wichtig, sind auch ganz entscheidend. Und das muss man auch den Älteren sagen. Ihr habt eine Mitverantwortung in der Gesellschaft. Viele von denen tragen das aber auch. Die sorgen auch dafür, dass sie das einbringen können, was sie eben noch leisten können. Und das muss die Gesellschaft verstehen. Wir müssen miteinander den Weg finden nach vorne. Aber das ist auch ganz wichtig. Mit dem Motto, lassen wie es ist, ist zu wenig.
Sie sind im Zweiten Weltkrieg geboren, haben 86 Jahre später die Situation wieder Krieg in Europa. Populisten, nationale Abgrenzungen. Haben Sie den Eindruck, dass wir gerade erleben, dass Menschen nach 2, 3 Generationen diese Erfahrungen einfach verlernt haben?
Ja, ich lese gerade das dicke Buch von Götz Ali. Ich kann das nur allen Menschen wirklich empfehlen. Das ist eine großartige Sache. Der einfach beschreibt, wie konnte das alles geschehen? Und dann beschreibt er das, wie das, was da alles gelaufen ist, wie die Leute und auch die Politik nicht aktiv genug gewesen sind, wie sie einfach das haben laufen lassen, wie sie nicht früh genug einen Hebel gezogen haben und sich da reingemischt haben. Also die nächsten 20, 30 Jahre sind schon schwer zu gestalten. Dazu muss man Überlegungen anstellen. Was will man? Wo soll das hingehen? Europa spielt eine ganz wichtige Rolle. Das ist eigentlich meine Enttäuschung in der Politik insgesamt, dass wir nicht mehr europäisch denken, dass das immer noch etwas ist. Das
wie in Deutschland oder insgesamt in Europa?
Insgesamt, aber auch in Deutschland.
Das heißt, Europa hat die Herausforderung noch nicht verstanden oder angenommen?
Europa schon, aber nicht gemeinsam. Europa ist unglaublich stark, gerade wenn man sich anguckt, was im Osten und im Westen mit großen Präsidenten da passiert. Es wäre schon ganz gut, wenn Europa mehr Selbstverständnis von sich hätte und seine Stärke auch besser organisieren könnte. Und das ginge auch. Aber das müssen wir dringend machen. Das ist keine Spielerei.
Mit Blick auf Berlin, müsste Berlin sich stärker einbringen? Müsste sowas wie Führung übernehmen? Friedrich Merz reklamiert das ja gelegentlich zwischen den Zeilen.
Ja, ob das gut ist, wenn wir Deutschen das als erstes sagen, weiß ich nicht. Wenn man das faktisch machen, wenn der Laden läuft, habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber man muss erst mal gucken, dass man die Truppen sammelt und dass man den Weg nach vorne geht. Ich habe jedenfalls in Erinnerung, ich war 8 oder 9 Jahre alt, 48, 49, da stand in den Zeitungen zum ersten Mal, die Holländer wollen unsere Freunde werden und die Belgier. Und wir hatten das kennengelernt, das sind alles Feinde, alles Feinde. Das war dieses Europa, das war das Größte, was wir hatten. Wir haben beim Indianerspielen, da wurden wir so Stämme eingetan beim Indianerspielen. Alle wollten Europäer werden. Ich höre das heute so selten. Ich bin stolz darauf, Europäer zu sein. Ich bin auch gerne Deutscher, aber Europäer ist schon eine Nummer.
Übertragbar haben wir das ja, die Entwicklung ja mit den USA. Also Sie haben sogar mal gesagt als junger Mann, Sie wollten eigentlich Amerikaner sein am liebsten. Also die Amerikaner waren die Freunde. Wie würden Sie es heute definieren?
Es ist also die Möglichkeit ist nicht verschüttet dabei, aber man muss sehen, dass die alte Zeit, wo Amerika und die UdSSR sozusagen die Welt beherrscht haben und lenken und leiten konnten, im Großen und dass das vorbei ist. Und wir sind in Europa gut beraten, wenn die europäischen Länder ihre eigene Kraft auch ballen, nicht gegen die Großen da was machen, mit denen zusammen machen, aber doch eine europäische Positionierung hinkriegen. Das ist eigentlich das, was mir fehlt. Wir verzetteln uns zu schnell dabei. Deutschland ist groß, aber nicht so stark, dass wir das bestimmen können. Wir müssen dieses Europa hinkriegen.
Würde das beispielsweise einen europäischen Atomschirm beinhalten, dass man sowas braucht?
Ich würde nicht Nein sagen. Ich weiß, dass das eine sehr problematische Positionierung für viele ist, aber ich würde nicht Nein sagen. Ja.
Sie haben eben gesagt, also die alte Welt, USA, UdSSR, die ist nicht mehr existent. Und gleichzeitig sehen wir, die USA definieren jetzt ihre eigene Hemisphäre, ihr Verständnis mit Einzugsbereich, Vorhof in der nationalen Sicherheitsstrategie, ist das ja klar zum Ausdruck gebracht. Wenn man das jetzt mal Richtung Osten denkt, heißt das dann, Moskau definiert im Grunde den alten Einzugsbereich genauso und rechtens, weil die USA das genauso machen? Also geht das dann bis Polen einschließlich?
Also ein Recht auf sowas gibt es überhaupt nicht, aber das in Zukunft, das bis jetzt bei dem russischen Präsidenten die Vorstellung da ist, dass Europa sein Vorhof ist, das glaube ich schon, dass das eine.
Ich meine mit Recht jetzt nicht wirklich legitim, sondern nur da können die Russen dann im Grunde sagen, also wenn in Washington so gedacht wird und so agiert wird, dann nehmen wir uns auch das Recht.
Nee, also sagen wir mal. Ein Verrückter, der rechtfertigt nicht Verrücktheit an einer anderen Stelle. Das muss man schon sagen. Das muss auch mit dem nötigen Fingerspitzengefühl gemacht werden. Ich spreche jetzt nicht dafür, dass die beiden der Welt sagen, wir sagen nochmal jetzt, wie das hier läuft auf der Welt, sondern ich sage, dass die Regionen in der Welt ihr eigenes Gewicht aufheben müssen. Und dieses Europa ist so stark, wenn wir zusammenarbeiten würden, intensiver.
Sagen Sie es mal konkret, was müsste denn passieren? Es gab ja jetzt die Forderung, einen europäischen Präsidenten beispielsweise. Also wie können wir in Europa stärker unser Gewicht auf die Waagschale bringen?
Indem man sich einig darüber wird, welche Politik man nach innen und nach außen macht, in die Welt hinein, aber auch nach uns selbst. Und eine Menge passiert da ja auch, das will ich nicht bestreiten, aber das bei uns ist immer noch zu sehr. Europa ist, ist eine schöne Nebensächlichkeit, aber es ist mehr. Es ist wirklich mehr. Und wir sind so eng miteinander verwoben. Die Menschen ziehen hin und her in diesem Europa. Und das ist ja auch gut so, dass das so ist. Dass man sagen muss, Leute, es ist schon wichtig, dass dieses Europa sich selbst erkennt und selbst auch seine Rolle in der Welt wahrnimmt.
Aber wir sehen natürlich gleichzeitig immer die nationalen Egoismen, also auch in dieser krisenhaften Situation.
Ja, das ist ja das, was uns auch immer wieder dann es unmöglich macht, eine solche andere Position zu gewinnen und dieses Europa da auch als solches zu verstärken. So stark, dass man den Amerikanern und den Russen sagen kann, lass uns gut zusammenarbeiten.
Haben Sie das Gefühl, dass die Geschichte in Wellenbewegung geht? Also dass wir gerade wieder in so ein tiefes Tal gerutscht sind? Also wo das Recht des Stärkeren reklamiert wird?
Nein, ich glaube, dass das immer so gewesen ist und dass wir aber angesichts der Mobilität, die die Menschheit gewonnen hat und der Nähe, die wir gewonnen haben in der Kommunikation und im Treffen und sich sehen und so weiter, das ist doch alles eine kleine, überschaubare Region, dieses Europa, wenn Sie es so sehen. Die müssen doch zusammenwirken können. Die müssen sich jetzt doch auch sagen können, wir machen mal 3, 4 markante Punkte, die wir jetzt zusammen machen, die wir auch laut verkünden, die Menschen auch lernen können, wo die Menschen auch sagen, ja, wir wollen Europäer sein. Und Deutschland ist gut, aber Europäer sein müssten wir auch öfter sein. Das tun wir noch zu selten.
Sagen Sie mal ganz kurz, welche 3 Botschaften wären das?
Dass wir uns die Demokratie nicht kaputt machen lassen von keinem, ob die vom Westen oder von Osten kommt. Dass wir Frieden wollen und dass wir aber nicht leichtfertig sind, sondern dass wir uns auch wehrbar halten und das auch sind. Und drittens, dass wir demokratisch und sozial sein wollen. Da bin ich wieder bei sozialdemokratischen Tugenden, aber das gehört meines Erachtens in Europa mit dazu.
Danke Ihnen für dieses Gespräch. Das war ein wunderbares Schlusswort. Das war Phoenix persönlich mit dem ehemaligen Vizekanzler und SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering, einem Mann, dessen jüngstes Buch den offensichtlich auf ihn zutreffenden Titel trägt: Nimm das Leben, wie es ist, aber lass es nicht so. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank Ihnen für Ihr Interesse.
Ich danke auch.